ARD Sounds.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu KI und jetzt. Und hallo Aljoscha, schön dich virtuell zu sehen.
Ja, hallo Simin, ganz meinerseits.
Bevor wir reingehen, wie die coolen Kids heutzutage sagen, machen wir es wie immer und stellen uns vor. Aljoscha, willst du?
Ja, ich bin Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, bin Wissenschaftler.
Und ich bin Simin Sadeghi, Moderatorin und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk. Und heute sind wir am Start mit einem aktuellen Thema. Eins, das mich, seitdem ich das erste Mal davon gehört habe, ich muss sagen, einfach nicht mehr loslässt. Es geht um den Fall Colin Fernandes Christian Ulm. Ihr werdet sicherlich davon gehört haben. Es soll in dieser Folge aber jetzt nicht um Details des Falls gehen, sondern eher um die technische Seite, die dahinter steckt. Und zwar die sogenannten Deepfakes. Wie einfach Deepfakes, also falsche Videos, Bilder oder Audios mit KI zu erstellen sind, das zeigt dieser Fall ganz eklatant. Und wir wollen wissen, wie erkenne ich denn solche Deepfakes? Und auch, wie kann ich mich davor schützen? Was muss passieren, damit die Opfer sich wehren können? Und was können wir auch alle tun? Und Aljoscha, du als KI-Experte wirst sicher wissen, sich davor zu schützen ist schwer, ne?
Ja, sich davor zu schützen ist schwer, aber ich bin auch neugierig heute. Ich werde auch unseren Gast noch löchern. Ich möchte auch wissen, wie diese Deepfakes erzeugt werden, falls er uns das sagen kann. Denn das wäre ja mal spannend, auch mal damit anzufangen, wie das denn technisch funktioniert. Und das ist heute eigentlich in zweierlei Hinsicht eine Premiere, diese Folge. Also einmal, dass wir ein ganz aktuelles Thema aufgreifen, weil wir ja eigentlich sonst so ein bisschen die langfristige Perspektive haben. Und das andere ist, wir haben oft gesagt, KI ist das, was man daraus macht. In den Händen von guten Menschen kann man gute Dinge damit machen und böse Menschen können böse Dinge damit machen. Und heute schauen wir uns eigentlich erstmals die dunkle Seite an, eigentlich was die bösen Menschen mit KI machen und natürlich auch, wie gute Menschen sich davor schützen können.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Als Deepfake wird Bildmanipulation bezeichnet, also Bilder oder Videos, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Und die Moderatorin und Schauspielerin Colin Fernandes kämpft seit Jahren gegen pornografische Deepfakes, die jemand von ihr erstellt und verbreitet hat. Und vor genau einer Woche wurden ihre Anschuldigungen öffentlich. Derjenige, der viele Bilder und Videos von ihr verbreitet haben soll, soll ihr eigener Mann bzw. inzwischen Ex-Mann, der Schauspieler und Moderator Christian Ulmen gewesen sein. Der Spiegel hat darüber berichtet. Die Anschuldigungen, die lassen sich derzeit nicht überprüfen. Christian Ulm selber bestreitet die Vorwürfe. Laut seinem Anwalt würden im Spiegel unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet. Für Ulm selber gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ja, Aljoscha, dieser Fall, was hast du als erstes gedacht, als du davon gehört hast?
Ja, als Vater von zwei Töchtern ist es natürlich erschreckend, weil dieser Fall ja kein Einzelfall ist, sondern es wird ja auch berichtet, dass das ein strukturelles Problem ist, dass Männer eben diese neue Form von Gewalt gegen Frauen ausüben. Also wir kannten physische Gewalt, wir kannten psychische Gewalt und jetzt kommt eben diese digitale Gewalt eigentlich als neuer Tatbestand dazu, für den wir auch rechtlich noch keine guten Lösungen offensichtlich haben. Das ist zwar heute nicht unser Thema, aber das ist ein Thema. Und ansonsten hat das Ganze für mich nur deshalb so ein kleines Geschmäckle, weil wir hier in der Welt der Reichen und Schönen sind. Das sind Menschen, die ihr Privatleben weitestgehend in die Öffentlichkeit tragen, die von Aufmerksamkeit leben. Deshalb hatte ich so ein bisschen gemischte Gefühle bei dem Fall. Aber das Problem, das Unterliegende, ist natürlich ein großes gesellschaftliches Problem und wichtig, dass das auch an solchen Fällen dann mal aufgedeckt wird und mal eine breite Öffentlichkeit bekommt. Also insofern gut, dass wir es heute aufnehmen können.
Wir wollen, wie du gesagt hast, heute darüber sprechen, wie erstellt man solche Deepfakes und das nicht als Anleitung, sondern einfach, um das Technische dahinter zu verstehen und vor allem, wie kann man sie erkennen. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Und zwar Philipp Dewald, er ist CEO des Unternehmens Detesia hier aus dem Saarland, aus Saarbrücken. Und dieses Unternehmen ist dazu da, Deepfakes aufzudecken. Philipp ist uns schon zugeschaltet virtuell. Hallo Philipp.
Hallo zusammen, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung heute.
Ja, hi Philipp.
Dieser Fall, Ulmen Fernandes, für die meisten von uns unvorstellbar. Aljoscha hat schon gesagt, kein Einzelfall. Ist das für dich Alltag, kann man das sagen?
Gute Frage. Also es hat mich selbst überrascht, davon zu hören, dass es eben auch gerade in einem solchen Kontext, in solch ja populären Kontext vorkommt. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Tatsächlich ist es aber schon, wie Aljoscha bereits gesagt hat, wirklich kein Einzelfall. Die Technologie kommt so ein bisschen tatsächlich auch aus dem Bereich und hat sich dort in der Vergangenheit viel weiterentwickelt. Insofern definitiv nichts Neues.
Das heißt, an euch werden ganz konkret Videos rangetragen mit der Bitte zu gucken, sind die echt oder nicht?
Genau, also unser Fokus ist zu erkennen, ist ein Bild oder ein Video KI generiert oder mithilfe von künstlicher Intelligenz teilweise manipuliert worden. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Das eine ist tatsächlich, wir konzentrieren uns eben auch so auf Strafverfolgungsbehörden, wo das dann gerade eben in diesem ganzen Bereich mit sexualisierter Gewalt dann ein Thema wird. Genauso gibt es aber auch sehr viele weitere andere, wo das Ganze zu Missbrauch, sei es jetzt im persönlichen oder sei es im sachlichen, verwendet wird.
Also wenn es zum Beispiel sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist, dann könnte eine Frage sein, auf diesem Video sind dort echte Kinder gezeigt oder sind das KI-generierte Kinder? Da könnt ihr dann eine Aussage zu machen. Und in anderen Fällen, dem vielleicht sogenannten Revenge-Porn, also der Rache-Porno, das wäre der Fall, über den wir gerade reden. Da hat dann zum Beispiel jemand ein Porno erzeugt, in dem dann seine Ex-Frau oder eine Bekannte oder irgendjemand offensichtlich, also so wie es ausschaut, drin vorkommt. Und dann könnt ihr sagen, ob das eben KI generiert ist, ob die da eben in eine Szene rein manipuliert wurde, wenn man das so sagen kann.
Ganz genau. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Arten von Fakes. Das kann, und das war es gerade auch in der Vergangenheit häufig, sehr viel solche Teilmanipulationen gewesen sein. Wie du gerade sagst, Aljoscha, dass man das Gesicht von einer Person in einen existierenden Porno überträgt. Das war gerade so 2017 rum sehr in dem Bereich, ich sag mal, in Trend gewesen. Mittlerweile ist die Technologie, hat sich da natürlich deutlich weiterentwickelt, als dass man mittlerweile sehr viel darauf geht, dass es ein vollständig synthetischer Inhalt ist. Also man verwendet nicht irgendeinen echten Inhalt und macht dann eine Teilmanipulation, sondern alles ist vollständig KI, was auf irgendeiner Seite die Fantasie und die Möglichkeiten dann eben auch nochmal deutlich vergrößert.
Wie genau erkennt ihr bei Dithesia, ob ein Video oder ein Foto mit künstlicher Intelligenz manipuliert wurde oder nicht?
Wir verwenden dafür am Ende die verschiedensten Aspekte, weil ein Deepfake ist nicht immer gleich ein Deepfake. Es gibt die unterschiedlichsten Arten. Und genauso haben wir die unterschiedlichsten Arten, auf die wir überprüfen, ob das Ganze jetzt echt ist oder nicht echt ist. Das kann zum einen eine KI-basierte Analyse sein, dass man verschiedene KI-Modelle hat, die auf gewisse Artefakte, auf gewisse Bildbereiche, auf Lippen, auf Hände besondere Acht geben. Es kann aber auch forensische Vorgehensweisen sein, die sich den Frequenzbereich anschauen, die auf Pixelebene die Inhalte analysieren und dort dann statistische Auffälligkeiten beispielsweise finden können.
Aber im besten Fall haben wir irgendwann alle eine Anwendung von euch zu Hause auf unserem Smartphone oder auf unserem Computer, wo wir das einmal durchjagen können und dann in Sekundenstelle heißt es Fake oder nicht Fake.
Genau, oder sogar noch einen Schritt weiter, dass man das selber als Nutzer gar nicht erst selbst initiieren muss, sondern eben, dass es wirklich irgendwie automatisiert von den Plattformen integriert wurde, dass das eben einfach dann für den Nutzer direkt klar ist.
Und dass es gar nicht erst abgespielt werden kann, das wäre ja gut.
Könnt ihr denn auch sehen, wenn ihr so ein Video oder ein Bild zugeschickt bekommt, wer das erstellt hat?
Das kommt am Ende so ein bisschen drauf an. Also die Person selber nicht. Man kann, je nachdem, was man für Daten als Grundlage hat, ein wenig darauf eingehen und herausfinden, was für eine Technologie vielleicht verwendet worden ist. Man entwickelt auch als Mensch so ein bisschen über die Zeit ein eigenes Auge dafür. Also beispielsweise Bilder, die jetzt mit ChatGPT erstellt worden sind, die haben so eine eigene Art von Farbprofil. Da erkennt man häufig so ein bisschen diesen Farbspektrum auch als menschlicher Beobachter direkt. Das sind solche Dinge, die man dann je nachdem auch technisch abdecken kann.
Und bei Personen hier im öffentlichen Leben kann man ja zum Beispiel auch schauen, ob dieses Gesicht, was da reingeschnitten wird, ob das vielleicht irgendwo auf einem Pressefoto oder aus einem Film oder irgendwo anders rausgenommen wurde, also aus Materialien, die zugänglich sind, um weitere Hinweise dann zu bekommen.
Absolut.
Jetzt sind wir natürlich schon ganz schnell tief eingestiegen, weil Aljoscha und ich so viele Fragen haben. Klären wir doch vielleicht erstmal am Anfang, was zählt denn alles zu diesem sogenannten Deepfake und warum heißt das überhaupt so?
Spannende Frage. Also der Begriff kam tatsächlich so 2016, 2017 auf. Um 2014 rum hat die künstliche Intelligenz nach und nach Fortschritte gemacht, als dass man in der Lage war, fiktive KI-Bilder eben zu erstellen. Und das kommt ursprünglich Es gibt da unterschiedliche Annahmen, so ein bisschen aus einem Subreddit, also aus der Plattform Reddit, dass es dort eben dann diesen Begriff Deepfake dort das erste Mal aufkam, sozusagen eine ja tiefe Fälschung. Hier speziell mittlerweile, wofür wird der Begriff verwendet? Für Bilder, Videos oder Audiodateien, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden oder teilweise damit manipuliert worden sind.
Und es sind ja diese künstlichen neuronalen Netze da, die die Technologie da drunter sind. Und die sind ja in so Schichten aufgebaut aus Neuronen. Und deshalb heißt es ja auch häufig Deep Learning, diese Art von KI. Und dann leiten sich eben diese Deepfakes eigentlich aus dieser Technologie ab, die dann dahinter steckt.
Wir alle erinnern uns noch daran, an die Anfänge, die zumindest für Laien wie mich dann zugänglich waren, als es diese Face-Swap-Apps gab. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Anfang so für uns Otto-Normalverbraucher, wo man sich dann irgendwie nebeneinander gesetzt hat oder vielleicht sein Haustier nebendran gesetzt hat und dann wurden die Gesichter getauscht mit einer App. Das war
ja, lass uns kurz da bleiben vielleicht.
War alles noch sehr witzig damals.
Ja, lass uns da bleiben, denn das haben vielleicht auch Leute mal gesehen, wie das damals funktionierte. Das heißt, man hat in einem existierenden Video über den Kopf so eine 3D-Maske drüber gelegt. Wo sind die Augen? Wo ist die Nase? Wo sind die Ohren? Hat dann das Foto von Simin genommen. Wo sind die Augen? Wo sind die Nase? Wo sind die Ohren? Und hat es quasi da drüber gelegt über dieses andere Video. Und schon war dann Simins Kopf da drauf, hat vielleicht noch ein bisschen rumpoliert. Das heißt, die Tools, die waren damals noch, ja, relativ überschaubar eigentlich, aber im Ergebnis natürlich dann faszinierend eigentlich.
Ja, also das war etwas, wo man dann damals auch gedacht hat, dass sowas überhaupt geht. Ich zumindest habe dann noch nicht drüber nachgedacht, was daraus mal werden könnte. Aber es gibt ja diesen Spruch oder geflügelten Satz, irgendwie sowas, wenn man eine Technologie entwickelt hat, irgendwie wird die immer für Pornografie benutzt oder wenn es ums Internet geht. In diesem Fall ist es dann so. Wie schnell kam das? Wie verbreitet sind Deepfake-pornografische Videos und Bilder inzwischen, Philipp?
Das ist, glaube ich, allgemein schwer zu sagen. Die Dunkelziffer ist da sicherlich noch mal deutlich höher, als man es selber weiß. Was man weiß, ist eben, dass es so gerade, wie gesagt, um 2017 rum stark angefangen hat. Und mittlerweile dadurch, dass man eben in der Lage ist, nicht nur durch diese Face-Swaps Gesichter zu tauschen, sondern wirklich die Fantasie keine Grenzen mehr hat. Man kann jetzt mit rein textueller Beschreibung alles Mögliche erstellen, ist sehr stark davon auszugehen, dass das mittlerweile ziemlich durch die Decke gegangen ist. Was man auch sieht, ist auf verschiedenen Internetplattformen, dass man auch keinen Account erstellen muss. Man muss sich nicht anmelden, man muss kein Geld bezahlen und kann wirklich auch in Massen solche Inhalte erstellen.
Ist das Erkennen denn leichter geworden oder schwieriger geworden mit dem Fortschreiten der Technik?
Gute Frage. Insgesamt denke ich, kann man schon sagen, dass es schwerer geworden ist. Es ist auf jeden Fall anders geworden. Es ist so ein bisschen klassisch für das ganze Thema IT-Sicherheit. Dieses Katz-und-Maus-Spiel. Eine Metapher, die immer gut zu bringen ist, ist das ganze Thema rund um Viren- und Antivirenprogramme. Ein Antivirenprogramm kann Viren von früher sehr gut erkennen. Die Herausforderung ist natürlich immer, die neuesten erkennen zu können. Und insofern ist es immer ein gewisses, ja, Katz-und-Maus-Spiel und deswegen eben notwendig, da immer wieder neue Vorgehensweisen zu erstellen, damit man das Ganze erkennen kann.
Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich noch nie so ein Video erstellt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das geht. Könnt ihr, ich weiß nicht, Aljoscha, ob du das, es gibt ja ganz viele Bilder, das geht hier bei uns auch gerne so im Bekannten- oder Freundeskreis rum oder auch bei der Arbeit, dann werden so lustige Bilder erstellt, wo irgendwas gezeichnet ist, bei ChatGPT gepromptet und so weiter und so fort. War ja auch mal irgendwie von einem Jahr total im Trend. Ich selber habe sowas noch nicht gemacht. Wie funktioniert das? Also ich weiß ja zum Beispiel, weil das auch durch die Medien ging, dass der Chatbot von Elon Musk, Grok, diese Funktion drin hatte. Ne? Es wurde auch sofort dafür genutzt, pornografische Bilder herzustellen, also Frauen vor allem, es sind ja eigentlich immer Frauen, sofort auszuziehen, von denen man nur Bilder hatte, wo sie angezogen waren. Aber wie funktioniert das denn generell? Also du sagst, man muss sich nicht dazu anmelden, man muss also auch keine Spuren im Internet hinterlassen, wenn man so ein Video erstellt?
Genau, also eine Möglichkeit ist, dass man eine Website besucht, die das Ganze eben anbietet und dann, wie du richtig gesagt hast, textuell per Prompting beschreibt, was möchte man denn gerne erstellen. Das kann etwas nur auf Textbasiertes sein, das kann aber eben auch so aussehen, dass man ein Bild hochlädt und, wie du sagst, zum Beispiel diese Idee eines Nacktscanners verwendet, dass man ein Bild von einer Person hat, häufig, wie du sagst, eine Frau, und dann sagt, stell mir die mal nackt dar. Das ist an sich mittlerweile kostenlos möglich. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Anwendungen, die dann entweder etwas kosten oder wo man ein wenig mehr technisches Wissen haben muss, die dann eben nochmal etwas realistischer sein können.
Und es ist auch in Deutschland, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, noch nicht verboten.
Nee, genau. Das ist noch nicht verboten. Das soll jetzt geändert werden. Dafür muss das entsprechende Gesetz reformiert werden. Das wurde zumindest von unserer Bundesjustizministerin angekündigt. Genauso wenig ist es ja auch verboten, was ich ja auch, also hier kann ich es verstehen, das ist eine technische Seite, vielleicht hat man damit nicht gerechnet und so weiter. Aber zum Beispiel auch diese Fotoaufnahmen in einer Sauna oder im Schwimmbad zu machen, ist bei uns auch noch nicht verboten. So. Und das soll, glaube ich, im Zuge dessen dann auch noch mit reformiert werden. Aber das heißt,
die Leute haben nur normalen Persönlichkeitsschutz und müssen dann erst nachweisen, dass die Verbreitung zu Nachteilen für sie geführt hat und so weiter. Also alles eigentlich viel zu aufwendig.
Genau, ja. Colleen Fernandes nennt Deutschland ja auch deswegen ein Täterparadies in einem Interview, was ich mit ihr gesehen habe die Tage, weil Deutschland da sehr hinten dran ist.
Die Klage deshalb wohl in Spanien eingereicht.
Auch weil sie dort leben, ne? Aber auch, ja, das hat sie schon bestätigt, weil dort die Gesetze frauenfreundlicher sind. Also einfach mehr Opferschutz betrieben wird in solchen Fällen. Genau. Also du hast gesagt, man kann mittlerweile solche Videos mit ein paar Prompts und ein paar Klicks erstellen. Eure Aufgabe ist es, solche Fake-Videos zu erkennen. Wie genau geht ihr da vor?
Also ein Aspekt, den man dabei beachten muss, ist, dass Deepfake nicht gleich Deepfake ist. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Arten. Wie wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, entweder es ist alles vollständig synthetisch generiert oder wir haben eine Teilmanipulation. Es gibt aber auch sogenannte Lip-Sync-Deepfakes, bei denen in Videos ausschließlich die Lippen manipuliert werden und man dann mit einer manipulierten Audiodatei jemandem wirklich Worte in den Mund legen kann, die so nie behauptet worden sind. Und genauso wie es die unterschiedlichen Arten von Deepfakes gibt, gibt es auch die unterschiedlichsten Arten, wie man das erkennen kann. Und was wir eben auch hier sehen ist, dass es, damit man das bestmöglich erkennen kann, notwendig ist, auf die verschiedenen Artefakte, auf die verschiedenen Auffälligkeiten zu überprüfen. Sei es jetzt, ob die Lippen zu der Tonspur, zu den ausgesprochenen Vokalen passen. Oder früher konnte man natürlich solche Dinge checken wie, ist ein sechster Finger oder ein fehlender Finger an der Hand? So dieses Klassische, was man vielleicht auch noch selber kennt. Aber genauso natürlich auch im technischen Rahmen, bei dem man auf die verschiedenen Aspekte achten kann.
Da muss ich doch jetzt mal nachbohren, technisch. Macht man das mit Trainingsdaten, hat also normale Videos, echte Videos, hat gefälschte Videos und die Maschine lernt automatisch, die einen von dem anderen zu erkennen? Oder werden da andere Technologien eingesetzt?
Nee, genau. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Das ist dann sozusagen die KI-basierte Erkennung. Man kann sich das dann so ein bisschen vorstellen wie KI bekämpft KI. Man möchte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die andere auf der anderen Seite erkennen. Und das ist dann genauso, wie du sagst. Man hat ein solches KI-Modell, welches man an sehr, sehr, sehr vielen Daten trainiert. Und dieses Modell dann eben in der Lage ist, die Unterschiede zwischen echten und Fake-Inhalten zu lernen und zu erkennen. Je nachdem
und
kann man
das System dann aber zum Beispiel achte auf die Lippen, also wird das dann irgendwie markiert von Menschen vorher, damit das System weiß, wo es drauf achten soll?
Ganz genau, da gibt es auch nochmal die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Man kann solch ein Modell in ein Expertenmodell entwickeln und das so ein bisschen leiten und dann eben beispielsweise sagen, guck speziell auf die Lippen und lern dort die Unterschiede. Man kann aber auch einfach sagen, lern einfach mal, was du denkst, was relevant ist und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt.
Und erzeugt ihr selber dann auch Fake-Daten, um eure anderen Erkennungssysteme darauf zu trainieren?
Tatsächlich ist das auch notwendig, damit eben wirklich unsere KI-Modelle die neuesten verschiedenen Generatoren auch erkennen können und lernen, was die auszeichnet.
Das heißt, da kommen Privatleute oder Firmen oder wer kommt da zu euch und gibt euch diese Videos, um euch sozusagen als virtuelle Detektive einzusetzen?
Genau, also bei uns, wir haben einen starken Fokus auf Strafverfolgungsbehörden, aber eben auch auf Versicherung und Journalismus. In all diesen Sparten ist es über die Zeit immer notwendiger geworden, erkennen zu können, ist eben etwas gefälscht oder nicht. Das ist im Journalismus beispielsweise so, dass man eine unbekannte Quelle hat oder gerade auch im Rahmen von Social Media. Es wird so viel gepostet, jetzt gerade auch die verschiedenen politischen Ereignisse und dort dann eben mittlerweile auch so viel KI-Content unterwegs, bei dem es dann schwer ist, als Mensch zu sagen, ist das denn jetzt echt oder nicht.
Und die Versicherung, die hat dann Fotos von Unfällen oder vom zerkratzten Klavier, Und dann kann man auch schauen, ist da möglicherweise mit KI dran manipuliert worden.
Ganz genau. Und gerade in diesen Massendatenaspekten, wenn man wirklich so viele Inhalte hat, die zu checken sind, ist dann natürlich auch Geschwindigkeit sehr relevant. Also, dass man das möglichst schnell analysieren kann, als dass man eben nicht einen ganzen Tag warten muss, bis man irgendwie das Ergebnis erhalten hat, sondern das wirklich automatisiert analysiert werden kann.
Und kaufen die dann auch eure Software? Also läuft die dann auch bei der Versicherung und die laden die Bilder selber hoch? Oder sind das dann eher Fälle, die wirklich schwerwiegend sind, wo man sich dann an euch direkt wendet, sozusagen für ein, ich sag mal, Gutachten?
Das häufigste ist tatsächlich, dass es eben automatisiert läuft. Das ist dann entweder auf unseren eigenen Servern oder je nach Use Case eben auf den Servern des Kunden, weil die Daten dann eben so vertraulich sind, als dass sie das eigene Haus wirklich nicht verlassen dürfen und das Ganze dann wirklich innerhalb von einer Sekunde für ein Einzelbild analysiert werden kann.
Jetzt ist natürlich bei dem Fall, der uns dazu gebracht hat, heute drüber zu sprechen, ja, würde ich sagen, die Menschen, die das erstellen und vielleicht auch die Menschen, die pornografisches Deepfake-Material schauen, denen ist es ja wahrscheinlich am Ende total egal. Da kommt ja keiner zu euch und sagt, so, ich habe jetzt ein Video gesehen, das hat mir gut gefallen, ich will jetzt aber wissen, ist das echt oder nicht, ne? Sondern das sind ja dann eher die Menschen, die unfreiwillig darin zu sehen sind, die zu euch kommen, obwohl die dann wiederum ja auch wissen, dass es Deepfake ist. Also wenn ich jetzt ein Pornovideo von mir im Internet finden würde, wäre ich mir hundertprozentig sicher, dass es kein echtes Video ist. Das heißt, in dieser Sparte könnt ihr doch eigentlich gar nicht richtig helfen. Oder ist eure Arbeit auch schon einen Schritt weiter, sodass irgendwann automatisiert solche Videos im Internet erkannt werden, um dann in irgendeiner Art und Weise gesperrt oder vom Markt genommen werden zu können?
Genau, also für diesen klassischen Endkonsumentenansatz, dass eine Einzelperson sagt, oh, hier gibt es einen Inhalt, da ist es höchstens an der Stelle relevant, als dass man es wirklich beweisen können muss, dass es jetzt KI ist oder nicht. Weil wenn du jetzt dieses Video von dir findest und sagst, das ist nicht echt, kann ja jemand anderes, kann Aljoscha sagen, doch, doch, das ist echt. Und dann hat man spätestens das Problem, dass man irgendwie doch mal was nachweisen muss. Und dann wird das Ganze eben auf technischer Art und Weise relevant, dass man da dann wirklich klare, handfeste Beweise haben kann, die irgendwo auch nochmal erklärbar sind, als dass man die ein oder andere Seite nachweisen kann.
Und in diesem Fall von Colleen Fernandes und Christian Ulm wäre es dann auch irgendwann gerichtsfest. Also sie würde dann sozusagen zu euch kommen und sagen, diese Videos existieren, nehmt die mal auseinander, sodass ich vor Gericht beweisen kann, mir wurde da ein Unrecht angetan.
Also das ganze Thema rund um Gerichtsverwertbarkeit ist ein heißes Thema. Wir hatten gerade eben ja mit Aljoscha schon drüber gesprochen, dass wir auch KI-Modelle verwenden für die Analyse. Und wenn es ein rein KI-basiertes Ergebnis ist, ist auch hier das deutsche europäische Recht derzeit bisschen sich am Finden, inwiefern kann man jetzt damit arbeiten. Weil natürlich, KI macht Fehler, genauso machen aber auch forensische andere Analysen Fehler. Und da gilt es halt auch noch klarer zu definieren und herauszufinden, ab welchem Punkt kann man jetzt wirklich sagen, sowas ist gerichtsverwertbar. In anderen Analysen oder Verfahren ist es häufig so, dass man dadurch, dass man lernt, dass es klare Auffälligkeiten gibt, das kann den ganzen Prozess in eine andere Richtung lenkt und dann auch andere Auffälligkeiten noch mal finden kann.
Das heißt, im Moment arbeitet man quasi den Sachverständigen noch zu, dann müsste eine Sachverständige oder ein Sachverständiger noch mal drüber schauen, könnte aber vom KI-System Hinweise bekommen, ja, worin die Manipulation zum Beispiel besteht.
Ganz genau. Und dann eben noch, je nachdem, zusätzlich mit halbautomatisierten oder manuellen Checks nochmal selber als Mensch das Ganze überprüfen. Also dieser ganze Begriff rund um Human in the Loop. Man nutzt die künstliche Intelligenz hier dann sozusagen wieder als Werkzeug, um das Ganze bekämpfen zu können. Aber eben mit diesem Human Oversight, ein Mensch schaut rüber und hat am Ende noch die Kontrolle selbst.
Wie erkenne ich denn selber Deepfakes? Also wenn wir jetzt mal weg von diesem Fall gehen, sondern ganz alltäglich, wenn mir was im Internet begegnet, wenn ich ein Video sehe von Donald Trump, der in einem Militärflugzeug sitzt und über Gaza fliegt, oder mein Lieblingsvideo immer noch, die springenden Kaninchen auf dem Trampolin. Wie erkenne ich denn als Laie, was ist echt und was ist manipuliert?
Es wird wirklich schwierig. Mittlerweile gibt es noch die ein oder anderen Aspekte, auf die man achten kann. Aber der Trend, auch wenn man zurückblickt, zeigt klar an, dass das nach und nach immer mehr verschwindet, dass man als Mensch irgendwie etwas nachweisen kann. Häufig sind Dinge, wie du richtig sagst, dass es wie bei diesem Kaninchen-Trampolin-Video durch scharfes Hinsehen noch irgendwie was erkannt werden kann. Auf einmal war ein Kaninchen, was auf dem Trampolin springt, nicht mehr zu sehen. Das wurde fast verschluckt von einem anderen. Das kann natürlich so in der echten Welt nicht passieren. Und genauso gerade bei Videos, die ja nicht nur eine einzelne Szene, sondern wirklich weitere Abläufe darstellen, gibt es da doch immer noch bei auch neuen Generatoren Dinge, die man durch scharfes Hinsehen bemerken kann, die so in unserer Welt eigentlich nicht passieren könnten.
Ja, aber es wird immer schwieriger. Das heißt, und das ist auch etwas, was mir oft gespiegelt wird, wenn ich mit anderen Menschen über KI spreche und die Zukunft von künstlicher Intelligenz, wird mir schnell gesagt, ja, man weiß ja schon jetzt gar nicht mehr, was man überhaupt noch glauben soll.
Absolut. Und an dem Punkt sind wir mittlerweile wirklich angekommen. Es gibt Generatoren, da gibt es nichts mehr, wo der Mensch sagen kann, hey, hier fehlt der Finger oder was auch immer, sondern wo man wirklich das Ganze rein technisch betrachten muss, um dann noch sagen zu können, was spricht denn dafür, was spricht dagegen.
Aber das Problem ist ja wirklich an dem Bilderfälschen oder an dem, was du gesagt hast, Simin, was man auch sagt, so ein bisschen die Unschuldsvermutung für Bilder, die man sieht, ist eigentlich komplett weg. Aber ich glaube gar nichts mehr, was ich sehe, ist, dass es trotzdem was mit einem macht, wenn man es gesehen hat. Das haben wir schon öfter diskutiert. Also wer mal den Habeck in Handschellen gesehen hat, der kriegt das Bild auch nicht mehr aus dem Kopf raus, auch wenn später gesagt wird, das war KI-generiert. Das ist das Problem eigentlich, was ich sehe bei den KI-generierten Bildern, wo man möglicherweise drüber reden könnte, dass man sie eigentlich gar nicht erst in Umlauf bringen darf, zumal ungekennzeichnet, weil eben dieser Effekt halt da ist, ne? Dass man einfach sozusagen, wenn man es gesehen hat, ist es eigentlich schon passiert.
Ja, das ist ja auch genau das Problem von unserem Aufhänger für diese Folge, dass man ja sagen könnte, ach naja, wenn dann von mir irgendwelche Pornos im Internet auftauchen, weiß ja jeder, die sind nicht echt und so weiter. Aber wenn man, deswegen hat Colleen Fernandes ja auch gesagt, du hast mich virtuell vergewaltigt, was ich sehr verstehen kann, wenn man eine Person erstmal in eine erniedrigende Position gebracht hat und seine sexuelle Fantasie auf diese Person so ausgelebt hat, dass man es auch noch in ein Video bringt, ist das etwas, was man, wenn das mal einmal im Umlauf ist, ja auch nicht mehr wegbekommt.
Nee, absolut. Also das ist gerade so ein Aspekt, dadurch, dass es visuell ein Inhalt ist, sei es ein Bild oder ein Video, das geht so schnell in den Kopf rein. Es gibt ja auch Studien dazu, wie schnell nimmt das Gehirn Informationen auf, wenn es es liest oder wenn es es hört, im Vergleich zu Sehen. Und da ist Sehen mit eben das Schnellste. Also es wird abgespeichert. Und wenn da jetzt unten links in der Ecke steht, dieses Bild ist KI, dann wird es trotzdem eben so abgespeichert und man hat es irgendwie im Kopf.
Und da sollen ja neue Gesetze ansetzen, also in der Hoffnung, dass Leute sich das dreimal überlegen, bevor sie dann in einen Chatbot reinschreiben, ich wünsche mir gerne ein Video von Person XY in bla bla der und der Position, die soll das und das machen, sodass da schon die Hürde ist und man ja eine Strafe bekommt dafür, dass man solche Videos überhaupt erstellt, wenn man es nachweisen kann. Was glaubst du, Philipp, wie realistisch ist das, diese Vorstellung, dass Leute dann aufhören, pornografisches Material im Internet zu faken?
Ja, also ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, dass das irgendwie klar abgegrenzt wird und reguliert wird. Und gleichzeitig ist es aber so, wird sich der Einbrecher auf sein T-Shirt draufschreiben, ich bin der Einbrecher. Wohl kaum. Also diejenigen, die so etwas verwenden wollen, werden das, und gerade diese problematischen Verwendungen, werden nach wie vor eben auch sicherlich so bleiben. Und da gibt es auch im Internet genug Potenzial und Möglichkeiten, das weiterhin auszuleben.
Idealerweise würde man ja diesen Firmen und den Anbietern einfach verbieten, dass es überhaupt möglich ist, also die Funktionalität gar nicht erst angeboten wird. Aber da hat man natürlich das Problem, die Server, die stehen irgendwo in der Welt und das ist wahrscheinlich schwer dann nachzukontrollieren. Es werden neue kommen. Wir kennen die dunklen Seiten des Internets. Die Leute finden dann wahrscheinlich immer irgendwo einen Server, auf dem sie das machen können. Aber das würde dann vielleicht wenigstens einmal für die Masse derer, die jetzt keine starke kriminelle Energie reinsetzen, dann die Hürde höher legen.
Absolut. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Je nachdem, wie stark die eigene Kriminalität ist, je nachdem, wie das Wissen ist, braucht man auch keinen eigenen Server. Man kann es selber auf seinem eigenen Privatlaptop im Keller zu Hause machen. Aber sicherlich diejenigen, die dieses Wissen nicht haben, die das vielleicht auch irgendwo, so absurd es klingen mag, das aus Spaß machen, die werden sicherlich dann nochmal mehr dadurch abgedeckt werden können.
Umso wichtiger ist es natürlich jetzt, dass diese Debatte auch öffentlich angestoßen wurde, dass es da also meiner Meinung nach relativ schnell Strafen drauf gibt, damit man einfach auch der breiten Mehrheit zeigt, selbst wenn es technisch möglich ist, was macht das mit den Menschen, deren Bilder missbraucht werden und vor allem auch, was hat das für Konsequenzen? Und vielleicht könnte das ja auch dazu beitragen, dass es zumindest nicht mehr ganz so viele von diesen Videos und Bildern im Netz gibt.
Ja, und auch gleichzeitig noch zusätzlich das Bewusstsein dafür schaffen. Ich denke, das ist auch ein großer Punkt. Von den Gesprächen, die wir führen mit verschiedensten Leuten, bin ich immer wieder überrascht, wie vielen es gar nicht so bewusst ist, dass solche Inhalte auch wirklich KI-generiert sein können, künstlich erzeugt sein können und dass das eben nicht immer der Wahrheit entspricht. Ich denke, das ist in den verschiedensten Altersgruppen auch nochmal ein unterschiedliches Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass je nachdem in der Jugend das vielleicht nochmal ein bisschen klarer ist, aber gleichzeitig auch gar nicht so relevant ist, ob das jetzt KI ist oder nicht. Und gleichzeitig in einer älteren Altersgruppe noch auch ein bisschen das Bewusstsein dafür fehlt, dass das, auch wenn es aussieht wie ein Foto, kein Foto sein muss.
Nee, und man muss auch noch dazu sagen, Opfer sind zu ganz, 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 ganz großen Teilen Frauen und Kinder. Das haben wir in unserer Folge mit unserem Cyberkriminologen Thomas Rüdiger auch besprochen, der auch von Fällen berichtet hat, wo dann in WhatsApp-Gruppen von Klassen Nacktbilder von Mitschülern gezeigt wurden, die mit künstlicher Intelligenz generiert wurden. Und also wenn man das Ganze einen Schritt weiter denkt und das nicht unter Strafe stellt, dann ist es so, du sitzt im Bus oder irgendwie läufst in der Öffentlichkeit rum und jemand macht ein Foto von dir und zack, kann er sich zu Hause ein Porno von dir erstellen lassen. Also, dass das überhaupt in irgendeiner Art und Weise überhaupt nicht unter Strafe steht. Das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und man hatte ja schon oft diese Fälle, dass seitdem dieses Upskirting, ne, also von unten in den Rock rein fotografieren, unter Strafe gestellt wurde, dass Männer dann in irgendeiner Art und Weise oder Täter dadurch aufgefallen sind und bei denen zu Hause dann aufgefallen ist, ja Moment mal, da ist ja noch ganz anderes Zeug auf seinem Rechner, wie zum Beispiel im Pelicot-Fall, ne, diesem großen Fall in Frankreich, wo man dann gesehen hat, Moment, der hat ja noch ganz anderes Zeug da auf seinem Rechner und das ist auch alles straffällig. Und so geht ja eine Maschinerie in Gang, wo du Täter halt auch entlarven kannst. Aber das geht halt nur, wenn die Taten, wie zum Beispiel mit KI Deepfake-Pornos zu erstellen, dann halt auch unter Strafe steht.
Und ich glaube, es ist, das hatten wir auch an anderen Stellen schon, was man auch von Kindesmissbrauch häufig weiß, es geht gar nicht so sehr um das Sexuelle, um die sexuellen Fantasien, sondern es geht um Macht, Gewalt anderen Leuten anzutun, Macht über andere Leute auszuüben, dass das der Dreh- und Angelpunkt eigentlich ist. Und diese Möglichkeit sollte man diesen Männern, den Tätern, einfach nicht geben.
Da sind wir jetzt nochmal wieder ein bisschen weg von der technischen Seite gekommen. Philipp, wie kann man sich denn schützen vor sowas? Also wir haben ja schon eingangs gesagt, das ist vermutlich sehr schwer. Am besten keine Fotos von sich ins Internet stellen. Gut, das ist jetzt für uns alle schon durch, dieses Thema. Aber gibt es auch irgendwie andere Möglichkeiten, sich technisch davor zu schützen?
Also es gibt manche Ansätze, die sich darauf konzentrieren, dass man Bilder, die man selber online stellt, eine Art Filter drin haben, als dass man möglichst nicht eine künstliche Intelligenz daran trainieren kann. Ich muss zugeben, ich bin da jetzt auch nicht in dem Thema furchtbar tief drin und bin mir sehr sicher, dass es da auch viele Wege gibt, die man auch nochmal nutzen kann, um das Ganze zu umgehen. Aber das ist so ein Aspekt, den es eben gibt. Ich denke, ansonsten ist es sehr wichtig, dass man das Ganze möglichst schnell angeht. Also wenn man mitbekommt, da gibt es irgendeinen Inhalt von mir, der einen falschen Eindruck macht, dass man dann möglichst schnell handelt. Und ansonsten, wenn man eben auch allgemein das Gefühl hat, oh, macht er da hinten gerade ein Foto von mir, dass man die Courage hat, je nachdem irgendwie in der U-Bahn den Sitznachbarn noch mitnimmt und sagt, hey, was geht denn hier gerade ab?
Philipp, das war ganz spannend, mit dir heute zu sprechen über dieses sehr wichtige Thema, auch mal die technische Seite zu beleuchten und ja, vielleicht auch mal ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und ehrlich gesagt bin ich ganz froh bei diesem ganzen Thema, dass ich weiß, dass es Menschen wie dich gibt, die da hinten dran sitzen, um zu gucken, dass wir in Zukunft zumindest alle schneller erkennen können, ob etwas KI-generiert ist oder nicht.
Ja, wir tun unser Bestes, werden definitiv am Ball bleiben und hat mich auch sehr gefreut, heute über dieses Thema zu sprechen. Es gab ja definitiv mehr als genug Aufhänger und ja, hoffe, dass wir auch für die Zuhörer ein bisschen was mit auf den Weg geben konnten.
Vielen Dank,
Philipp.
Danke, dass du unser Gast warst.
Ich danke euch. Danke für die Einladung.
Simin, das ist jetzt so ein Thema, wo man eigentlich immer hofft, dass einen das selber nicht betrifft. Aber wenn man da reinschaut und in die Details reinschaut und auch reinschaut, was für ein massenhaftes Phänomen das ist, dann ja, kann man sich dem wohl leider nicht entziehen.
Ja, es sind einfach, man muss wirklich sagen, je mehr man sich reinarbeitet und reinliest, sind es einfach Abgründe, die sich da auftun, wo man wirklich hinter jeder neuen Ecke nochmal wieder nur den Kopf schüttelt und schockiert ist.
Ja, und also man hat immer den Eindruck, man hebt einen Stein hoch und ist scheiße drunter. Das ist wirklich also, ja.
Ja, aber ich finde zumindest in diesem Fall gut zu wissen, dass jetzt dieser Fall auch von Colleen Fernandez da so schlimmer zu sein scheint. Ne? Wir sind ja noch auf der Ebene, dass es erst nur Anschuldigungen sind, doch irgendwas ins Rollen bringt. Und manchmal braucht es solche krassen Fälle wie der Fall von Gisèle Pelicot in Frankreich, um dann auch aufzurütteln und zu sagen, so, da muss sich jetzt was ändern. Also hieran sehen wir das. Wäre das wahrscheinlich Gretchen Müller aus Quetsche-Membach passiert, wie man hier im Saarland sagt, wäre das wahrscheinlich nicht so interessant gewesen. Und deswegen kann man nur für alle Menschen von Glück sprechen, dass das auch einer prominenten Person passiert ist, die einfach eine größere Reichweite hat und viel mehr Aufmerksamkeit, sodass dann innerhalb von 3 Tagen sich die Bundesjustizministerin einschaltet und sagt, komm,
richtig,
da machen wir
und
was
auch,
gegen.
Auch sich vernünftige Anwälte leisten kann, so schrecklich es natürlich für sie ist, wenn das alles wahr ist. Und das schließt unsere journalistische Klammer eigentlich auch zum Anfang, wo ich gesagt habe, es macht mich so ein kleines bisschen, ja, hat für mich einen kleinen Geschmack, dass wir in der Welt der Reichen und Schönen sind, wo man nicht so genau weiß, möglicherweise, ob die alle mit offenen Karten spielen, aber auf der anderen Seite ist eben das Massenphänomen das, was natürlich hinterher das ist, wogegen man kämpfen möchte. Und wenn die Justizministerin jetzt schneller Gesetzeslücken schließen kann an der Stelle, dann ist das ja wirklich super, dann ist einiges erreicht an der Stelle.
Und wir hoffen einfach, dass es viele kluge Köpfe gibt, wie zum Beispiel auch du und ihr daran arbeitet, dass künstliche Intelligenz auch in diesem Fall und wie Philipp natürlich auch künstliche Intelligenz auch gegen solche Sachen eingesetzt werden oder beziehungsweise da zur Hilfe kommen kann und Programme entwickelt werden, die sozusagen schon automatisiert im Hintergrund dafür sorgen, dass solche Videos nicht verbreitet werden können.
Da reden wir ja auch allgemein im Bereich Fake News drüber, auch was die Demokratie betrifft und was ne, Themen jetzt wie, wir haben viele Landtagswahlen auch dieses Jahr, da arbeiten wir ja auch dran, eben auch die Idee, sowas auch auf Endkundengeräte zu bringen und den Leuten Hilfestellung zu geben. Mit KI ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber ja, auf jeden Fall, das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir bei der Aufklärung helfen und dabei helfen, die Leute up to date zu halten und nicht auf Fakes reinzufallen, die dann wirklich gefährlich sind. In diesem Fall eben pornografische Inhalte, im anderen Fall vielleicht demokratiegefährdende Inhalte.
Und noch einmal an dieser Stelle, bisher sind das alles Anschuldigungen. Christian Ulm selber bestreitet die Vorwürfe. Laut seinem Anwalt würden im Spiegel unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet. Für ihn gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Ich freue mich, dass wir diese Folge heute gemacht haben, quasi live. Wir haben am Mittwoch aufgezeichnet, ihr hört diese Folge ab Donnerstag. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch gerne eure Gedanken dazu teilt. Das geht zum Beispiel per E-Mail unter der Adresse ki-und-jetzt@sr.de. KI und jetzt komplett zusammengeschrieben und ohne Fragezeichen. Genau. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Nächste Woche Donnerstag.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir haben noch einen spannenden Podcast-Tipp für euch, wie jede Woche. Und zwar diese Woche geht es um die großen Fragen in 10 Minuten. Es geht um Fragen, die sich die Menschheit schon immer stellt und wahrscheinlich immer stellen wird. Zum Beispiel, warum vergeht die Zeit im Alter immer schneller? Woran glauben Atheisten? Was verrät meine Stimme über mich? Oder wie kam die Frau an den Herd und der Mann an die Macht?
Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt auch brennend. Hier wird kein Bereich der Wissenschaft ausgelassen. Auf der Suche nach Antworten diskutieren die beiden Hosts, Maike zum Hoff und Carsten Möbius, mit spannenden Persönlichkeiten aus der Forschung. Das Ergebnis jeden Mittwoch, 10 Minuten mit außergewöhnlichen Antworten. Persönlich, überraschend und tiefgründig.
Den Podcast Die großen Fragen in 10 Minuten findet ihr in der ARD Sounds App und auf eurer Lieblingspodcast-Plattform, wo ihr auch uns findet.